Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir wollen schauen, wie die Lage ist, vor allem im Osten der Ukraine, wie es da weitergeht, und schalten zu unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Herr Sawicki, erstmal die Frage an Sie. Es soll jetzt, da kamen Meldungen, es soll einen humanitären Korridor aus dem eingekesselten Mariupol herausgeben. Das sagt zumindest die ukrainische Seite. Können Sie das bestätigen? Also ist da Hoffnung?
Hoffnung ist da. Ob sich diese Hoffnung materialisiert, das müssen wir tatsächlich abwarten. In der Tat hat es jetzt sozusagen zwei offizielle Verlautbarungen auf ukrainischer Seite gegeben, dass es diesen erneuten Versuch eines humanitären Korridors raus aus Mariupol geben soll. Zunächst heute früh von der ukrainischen Regierung die Ankündigung, und mittlerweile hat sich auch der Bürgermeister von Mariupol hat das bestätigt sozusagen, der sich übrigens auch nicht mehr in der Stadt befindet, aber da der Hinweis, dass ungefähr 6.000 Menschen und dann eben eher ausschließlich Frauen, Kinder, ältere Menschen aus der Stadt herausgebracht werden sollen, Busse seien Richtung Mariupol unterwegs, und ab 14 Uhr Moskauer Zeit, 13 Uhr deutscher Zeit, solle dieser Korridor dann eben eingerichtet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass es eine Feuerpause gibt, und daran hat es ja zuletzt vor allem gemangelt, weil Korridore hat es immer wieder gegeben. Oft sind die Menschen sozusagen auf eigene Faust aus der Stadt herausgekommen, und eben unter Anbetracht aller Risiken, weil eben die Feuerpausen im Prinzip nie eingehalten wurden. Und interessant ist jetzt, dass ein Sammelpunkt für diese Menschen sich in der Nähe des Stahlwerks Azovstal befinden soll, wo sich dann eben noch über 2000 ukrainische Soldaten offenbar, also diese haben sich da verschanzt, offenbar noch über 2000, und auf das Stahlwerk wird ja weiter geschossen, und ab 14 Uhr Ortszeit sollen die dann ebenso die Möglichkeit bekommen, so zumindest die russischen Angaben, sich möglicherweise ein letztes Mal dann freiwillig zu ergeben. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass die Ukrainer darauf eingehen werden. Also zumindest große Fragezeichen, ob das tatsächlich alles so klappt. Aber Hoffnung, wie Sie sagen, ja, die ist sicherlich vorhanden, weil, was anderes bleibt den Menschen vor Ort ja nicht übrig.
Ja, und Frau Ruge, für vielleicht ein bisschen Hoffnung sorgt auch ein Bild, das auf den sozialen Netzwerken jetzt geteilt wird, von Charles Michel, vom EU-Ratspräsident. Der ist überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt in Kiew eingetroffen. Es gab ja schon einige Besuche von Politikerinnen und Politikern. Olaf Scholz ist weiterhin auch eingeladen, aber eine Zusage gibt es bislang nicht. Stattdessen hat der Bundeskanzler gestern ein Statement abgegeben, nachdem er sich mit Verbündeten beraten hatte. Da geht es weiter. Wir diskutieren das ja seit Tagen, ums Thema Waffenlieferung, und er hat das dazu gesagt.
Ansonsten geht es um erhebliche Waffen mit erheblicher Auswirkung. Das gilt schon für die wir bisher geliefert haben, ob das nun Panzerabwehrsysteme, Flugabwehrsysteme sind, ob das Bestandteile von Artillerie sind, die man einsetzen kann, was jetzt auch unsere Verbündeten und Partner tun. Und in diesem Rahmen sind wir bereit, Dinge möglich zu machen.
Klingt ein bisschen verstolpert, er hat sehr gezögert, und es fällt schon auf, dass er dieses Wort schwere Waffen, um das ja sich diese Diskussion so dreht, vermeidet. Wie haben Sie das Statement wahrgenommen, Frau Ruge?
Ja, also es ist dieser Scholz-Sprech, den kann man fast schon so bezeichnen, also mit sehr vielen Konjunktiven und, wie Sie sagen, also diese Zögerlichkeit, die in dem ganzen Sprachduktus sich ausdrückt, und vor allem die Schwierigkeit, ihn zu verstehen. Also ich glaube, das ist eine Sache, die so unglaublich frustrierend, und das ist vielleicht noch freundlich gesagt, ist für viele Menschen hier im Lande, dass sie einfach nicht verstehen, was will er, was will die Regierung, vielleicht muss man das noch ein bisschen eingrenzen, was will die SPD eigentlich und was können wir da erwarten?
Ja, und wir wollen jetzt mal konkret auch mit unserem Korrespondent drauf schauen, was wir vielleicht wirklich konkret an Waffenlieferungen erwarten können. Also Herr Sawicki, es ist ja bekannt geworden, dass auch Belgien und die Niederlande jetzt schwere Waffen liefern werden. Olaf Scholz hält sich da weiter zurück, wir haben es gerade gehört. Und er und auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel, die betonen jetzt, dass sie sich trotzdem eng mit ihren Partnern absprechen, was die Waffenlieferungen angeht. Und bei Olaf Scholz klingt es so.
Schauen Sie sich doch mal um, was andere so tun. die mit uns eng verbündet sind, zum Beispiel unsere Freunde in den G7, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien. Und was die liefern, die sind mit ihren Militärs zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen.
Und wir wollen uns jetzt mal umschauen, Herr Sawicki, wenn Sie das vergleichen, also die Waffenlieferungen von Deutschland, vielleicht auch die geplanten, mit denen anderer Ländern. Wie groß ist denn da der Unterschied zwischen dem, was andere Länder liefern und dem, was Deutschland liefert oder liefern wird?
Na, man kann sicherlich nicht sagen, dass Deutschland nichts liefert und nichts tut. Das wäre dann sicherlich übertrieben. Aber der Eindruck hat sich schon festgesetzt, dass die Bundesregierung im Vergleich zu vielen anderen, fast allen letztlich EU- und NATO-Ländern deutlich weniger liefert, insgesamt zögerlich ist. Und so wie das Olaf Scholz dargestellt hat, davon kann eigentlich keine Rede sein. Und das lässt sich anhand einiger Beispiele belegen. Wenn wir dann zum Beispiel auf die Zeit vor dem Beginn des Krieges, rund um den Kriegsbeginn schauen, als damals die Außenministerin davon sprach, dass Waffen an die Ukraine ein falsches Signal an Russland sein würden, sich auf die historische Verantwortung Deutschlands mit Blick auf die Sowjetunion insgesamt bezogen hat, was ja in der Ukraine, sagen wir mal gelinde gesagt, Unverständnis ausgelöst hat. Und zu dieser Zeit beispielsweise bereits im Januar hatten die baltischen Länder und auch Großbritannien bereits mehrere tausend Panzerabwehr- und Flugabwehrraketen bereits geliefert. Deutschland zog dann im Januar noch mit den berüchtigten 5000 Helmen nach. Wir erinnern uns alle daran, was das für Reaktionen ausgelöst hat. Geändert hat sich dann die deutsche Haltung in der Tat, Stichwort Zeitenwende, nach der Invasion Russlands, aber letztlich ja dann auch begrenzt.
Ja, und wie ist das, wenn man das weiterverfolgt?
Also es sind Panzerabwehrwaffen tatsächlich relativ schnell geliefert worden, Aufklärungsdrohnen, Schutzausrüstung, von mittelschweren Artilleriegeschützen war auch die Rede, wobei es hier dann eher um die Weitergabe von solchen Geräten ging. Wir hatten ja Olaf Scholz da auch vorher gehört, wo er sagte, man habe das eine oder andere möglich gemacht, damit war das sicherlich gemeint. In Medienberichten war die Rede davon, dass diese ganzen Geräte ca. 300 Millionen Euro wert gewesen seien. Ganz genau kann man das nicht nachverfolgen, weil vieles sicherlich auch nicht öffentlich gemacht wird. Jetzt ist ja davon die Rede, dass die Ukraine zusätzlich 1 Milliarde Euro bekommen soll, beziehungsweise Militärhilfe im Wert von 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt wird, wobei da ja auch viele Details noch unklar sind. Und wir haben ja bereits den ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk jetzt mehrfach in den vergangenen Tagen gehört. Ganz aktuell geht es ja zum Beispiel um Panzerlieferungen. Und da ist ja nicht nur der ukrainische Botschafter der Ansicht, da sagen auch viele Experten, dass es durchaus möglich sei, für Deutschland technisch und was die Kapazitäten angeht, Panzer zu liefern. Tschechien beispielsweise liefert seit einigen Tagen, möglicherweise auch Wochen, schon einige Panzer. Aktuell hören wir aus Kanada, aus Großbritannien, auch aus den Niederlanden, dass man schwere Artillerie oder eben gepanzerte Fahrzeuge, speziell die Niederlande jetzt sozusagen mit da einem Wandel, liefert. Das ist wiederum für die ukrainische Gegenoffensive wichtig. Also jetzt nicht nur zur Verteidigung der russischen Attacken, sondern dass man eben auch Gebiete, die besetzt sind, zurückerobern kann. Das ist zumindest das Anliegen der Ukraine. Und wenn wir dann vielleicht noch auf die Zahlen schauen, diese 1 Milliarde Euro Deutschlands, bei der auch noch nicht ganz klar ist, wie das sich materialisieren wird. Die USA zum Beispiel haben ja zuletzt alleine ein neues Paket im Wert von 800 Millionen Dollar geschnürt. Insgesamt, allein seit Kriegsbeginn, wird darauf hingewiesen, dass die USA Militärhilfe im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt hätten. Und ganz aktuell sind das auch Geräte wie Helikopter und gepanzerte Fahrzeuge, die unterwegs sind oder schon geliefert wurden. Auch da kennen wir natürlich keine Details. Jedenfalls ist da der Unterschied zwischen Deutschland und vielen anderen Staaten doch augenscheinlich.
Und wenn wir das jetzt im Kopf haben, Frau Ruge, und eben schauen, warum handelt Deutschland nicht, vielleicht eben auch diese Zögerlichkeit, die ja auch durchaus von manchen positiv bewertet wird. Also ich fand das Argument von Sigmar Gabriel bedenkenswert, der hat heute ein Interview im Deutschlandfunk gegeben. Der hat gesagt, bei dieser Frage, da entscheidet ja nicht der Kanzler alleine, sondern es gibt den sogenannten Bundessicherheitsrat, da ist der Kanzler Vorsitzender, aber da sitzen zum Beispiel auch Außen-, Innen-, Finanz-, Justiz-, Wirtschaftsminister drin. Und die entscheiden dann zusammen, wie Deutschland weiter agieren kann. Dreht sich die Diskussion vielleicht dann doch zu sehr um diese eine Person, Olaf Scholz, momentan, Frau Ruge?
Ach, ich glaube nicht. Ich glaube erstens, dass die Leute, wenn sie über ihn sprechen, sich schon im Klaren darüber sind, dass das ein Netzwerk ist von Leuten, von Beratern. Und dennoch hat man das Gefühl, dass man auch bei jemandem wie Habeck, der eben sagt, wir sollten schwere Waffen liefern, das plötzlich zurücknimmt. Da hat man ja nicht das Gefühl, Robert Habeck hat innerhalb von 12 Stunden irgendwie ganz neue Erkenntnisse und seine Meinung total verändert, sondern da hat man dann schon das Gefühl, aus dem Bundeskanzleramt ist er da zurückgepfiffen worden. Und ich glaube schon, dass ein Teil des Problems ist, dass er eben doch von, ich glaube, er gehört selber nicht zu der Riege der sogenannten Russlandversteher, also wo ich Herrn Schröder sehe und Steinmeier natürlich und auch Gabriel. Aber er ist doch umgeben von Leuten in Schlüsselpositionen, die diese Russlandpolitik weitestgehend mitgemacht haben, mitbestimmt haben. Und da hat man schon das Gefühl, die bremsen einfach, die bremsen ab und er lässt sich darauf ein, weil es, glaube ich, sowieso in seiner Natur liegt, eher lieber erstmal nichts zu tun. Und das ist aber fatal. Das ist für die Ukraine fatal. Und wenn diese Leute glauben, wir eskalieren da jetzt lieber nicht, dann glaube ich, wird genau das Gegenteil erreicht, dass es nämlich eine Eskalation gibt auf russischer Seite. Und ich möchte nicht in der Welt aufwachen, wo die Russen diesen Krieg gewonnen haben.
Elisabeth Ruge und Peter Sawicki. Danke.